Ja, die Gruppe der engagierten Jugendlichen ist jetzt erstmal davon beim Tiere füttern und so weiter. Ich sitze jetzt am Tisch zusammen mit dem Paul und dem Vincent. Paul, erzähl mal kurz, was machst du hier? Wie bist du hergekommen? Was bedeutet es für dich?
Ja, also ich mache mein freiwilliges ökologisches Jahr gerade hier im Jugendökohaus. Ehrlich gesagt, davor habe ich noch nie davon was gehört, dass es das hier gibt. Als ich hier angefangen habe im September, hat das für mich einen weiteren Abschnitt, also hat dann mehr Möglichkeiten mir im Leben gebeten, weil ich persönlich auf das Hobby der Reptilienpflege oder allgemein Terrarienpflege aufmerksam geworden bin, aber auch die Bildung, also die Kindergruppen nachmittags zu haben hier und mit den Kindern etwas über die Natur beizubringen. Es hat mir gezeigt, dass ich auf jeden Fall in die Richtung später gehen möchte, und ohne das Jugendökohaus hätte ich das wahrscheinlich nie so richtig für mich realisiert. Und es macht mir halt auch Spaß, täglich die Tiere hier zu pflegen, auch wenn es manchmal nicht so eine schöne Arbeit ist, aber an sich macht es immer sehr viel Spaß hier. Und es wäre natürlich schade, wenn in Zukunft die Möglichkeit für junge Leute hier nicht mehr vorhanden wäre, sowas zu machen.
Und du bist aktuell der Einzige deiner Art hier als FÖJler?
Nein, da ist noch eine Kollegin, die Lydia, und die ist jetzt gerade nicht da. Aber wir teilen uns so ein bisschen rein in die Tierpflege und Kindergruppen.
Fein. Und deine Rolle, Vincent, hier im Haus?
Ich bin Leiter der AG Natur und Terrarienfreunde hier schon seit einigen Jahren und bin auch Kurator der Terrarienausstellung und ansonsten auch hier zuständig für Naturschutzeinsätze und so praktische Kinder- und Jugendarbeit, entweder hier im Haus oder draußen im Feld. Also so eine Verbindung aus Natur- und Artenschutz und praktischen Einsätzen und Umweltbildung ist meine Aufgabe hier im Haus.
Wo bekommt ihr die Unterstützung her, die notwendig ist, um diese Kiste hier so am Laufen zu halten?
Das ist vielfältig. Also einerseits sind wir gefördert von der Stadt Dresden, vom Jugendamt als Projekt für Kinder- und Jugendbildung. Andererseits wird auch viel hier von Spenden getragen. Und wir haben also eine Spendenkröte bei uns in der Ausstellung, die auch regelmäßig gefüllt wird von Leuten, die einfach so durch den Park flanieren und das hier gefunden haben und da mal vorbeigucken. Und wir haben auch persönliche Unterstützer, sonst einen Kreis von Ehrenamtlichen, sowohl in dem Förderverein als auch was die Terrarien angeht. Der Bau der Terrarienanlage selbst und teilweise auch die Herkunft der Tiere sind aus Kreisen von geschätzten Hobby-Fachkundlern, die sich mit der Thematik auseinandersetzen und hier auch mal mit Hand anlegen. Und ein Teil davon sind auch ehemalige, die hier in der AG oder anderen Gruppen gewesen sind und dann für solche Sachen mal wieder dazukommen und ein paar Waffeln beim Festbacken oder sich mit den Tieren beschäftigen.
Ja, es klingt nach einem ganz schönen Netzwerk von Leuten, die irgendwie involviert sind. Und jedenfalls, wenn ich mit Leuten spreche, dann höre ich auch, also die meisten kennen dieses Haus, waren schon mal hier und so weiter. Wie kann es so weit kommen, dass das in Frage steht, was hier passiert? Wie kannst du dir das erklären?
Das kann ich mir nicht wirklich erklären. Es scheint eine ungünstige Zusammenreihung von Zufällen zu einem schlechten Zeitpunkt gewesen zu sein. Ich selber kenne das Haus hier schon lange und es hat auch immer einen besonderen Standpunkt in meinem Leben gehabt. Ich bin 1997 das erste Mal zu einer öffentlichen Veranstaltung hier gewesen, die in der Zeitung stand, und fand das spannend und wurde dann als schon relativ junges Kind sozusagen mit in diese Gruppen hier reingelassen und war auch dann schon relativ früh in der AG Natur und Terrarienfreunde. Also ich habe hier Terrarienführungen für Besucher gegeben, als ich selber 10, 11 Jahre alt war, und habe über das Ökohaus die Feriencamp-Veranstaltung mitgemacht, die für meine persönliche Entwicklung auch total wichtig gewesen sind. Also draußen zu sein in der Lausitz oder anderswo, mit wenig draußen in der Natur zu sein und sich selber und die Landschaft und Arten zu entdecken. Das hat mich sehr, sehr geprägt, auch mit den Leuten, die das Ökohaus damals 91 gegründet haben und das dann zu der Zeit, als ich klein war, noch hier auch mitgeführt haben. Und ich habe mich also auch immer ehrenamtlich nebenbei dafür engagiert. Und als ich mein Studium so gut wie fertig hatte, und hier eine Möglichkeit gab, diese Naturschutzarbeit und Umweltbildungsarbeit zu machen, habe ich also die Sache mit dem Lehramt an den Nagel gehängt und mich hiermit eingebracht, um ja, dieses Projekt hiermit am Laufen zu halten. Und dann waren erstmal 2 Jahre Pandemie und alles etwas kompliziert. Und wir haben uns hier in dem Team sehr gut gefunden. Ich musste auch als Krankheitsvertretung sozusagen für einen meiner Vorgänger dann hier mit reinkommen. Und dadurch haben wir aber auch die Möglichkeit gehabt, viele Sachen umzugestalten und neu zu starten. Und eigentlich stehen wir jetzt nach diesen Pandemiejahren und den ganzen Veränderungen so als Team und Einrichtungen in den Startlöchern, Sachen auch einerseits mit Tradition weiter und andererseits mit viel neuen Elan und Ideen weiterzumachen und anders zu machen. Und genau in diesen, ja, in diesen Elan sozusagen ist die Geschichte mit dem Trägerwechsel und der Existenzfrage unseres Standorts reingegrätscht.
Gab es sowas schon mal, einen Trägerwechsel in der Geschichte des Hauses? Oder habt ihr das schon, oder diese, das schon ewig von demselben Träger betrieben?
Es wurde ursprünglich vom Jugendamt selber betrieben in den 90er Jahren und ist in den 2000er Jahren, als viele Sachen outgesourced und privatisiert wurden, sozusagen, ist es damit auch mit in freie Trägerschaft gekommen. Und ja, das war ursprünglich mal ein kleiner Träger aus Heidenau. Inzwischen ist das sozusagen ein größerer Bundesverband, aber bei diesem Träger sind wir jetzt auch schon so viele, viele Jahre.
Was stellst du dir vor, was in den nächsten Tagen, Wochen passiert? Und also die Frage geht jetzt, das sieht man im Radio schlecht, die Frage geht an Paul. Was würde es für dich bedeuten, wenn das jetzt hier wirklich Ende Mai steht, glaube ich, zur Debatte? Wenn das hier vorbei wäre, was würde für dich persönlich passieren?
Na, ich müsste erstmal zusehen, eine neue Einsatzstelle für mein freiwilliges Jahr zu finden. Aber andererseits, also ich möchte hier auch eigentlich gar nicht weg. Ich möchte am liebsten mein Jahr hier beenden, weil es einfach super cool ist. Es wäre einfach unglaublich schade, wenn das hier dann schon vorbei wäre. Und es wäre eigentlich auch schon unmöglich, bis dorthin alles rauszuräumen. Und es wird eine sehr stressige Zeit. Ich hoffe, da wendet sich noch was, aber man kann nicht viel darüber sagen jetzt schon. Also
ja, ja, Unsicherheit für viele Beteiligte bedeutet das. Du bist ja jetzt hier, siehst alles, was im Haus passiert und machst die verschiedensten Sachen, hast du vorhin gesagt. Was findet denn alles noch statt jenseits der Reptilienbetreuung und der Reptiliengruppe?
Naja, wir haben ja ganz viele Schulklassen täglich, kommen Grundschüler, Vorschule, kommen die Leute hierher und wir gehen, erzählen ihnen was erst drinnen über die Tiere, die es hier gibt und gehen dann auch raus in den großen Garten, was natürlich perfekt ist, dass das hier mitten in der Natur steht, das Haus. Und wir zeigen den Kindern, was man hier so sehen kann, wenn man ein bisschen genauer drauf achtet. Aber auch halt die, wie zum Beispiel die AG, irgendwelche Treffs, die sich regelmäßig nachmittags treffen und sehr viele Sachen darüber lernen. Wir haben heute zum Beispiel erst auch mit einer Schulklasse Spuren selber gegossen, also im Sand, haben wir dann aus Gips Rehspuren gemacht. Und das ist einfach, man merkt immer wieder, wie doll die Kinder davon begeistert sind, sowas mal weg vom Schulalltag und mal sowas Interessantes zu lernen oder auch zu machen.